Hallo ihr Lieben, Buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass du, dass ihr reinhört hier in unseren Sugar-Free, Zuckerfrei-Podcast. Ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin und vor allen Dingen ein Ex-Sugar-Addicted, kann man nicht anders sagen. Und ja, in diesem Podcast geht es wirklich um dieses ganze Feld industriezuckerfrei werden, weil vielleicht bist du gerade dabei, vielleicht interessierst du dich für das Thema, vielleicht bist du schon längst auf der Zuckerfrei-Reise. Was auf jeden Fall so das Learning ist, zuckerfrei werden ist eine Lebenseinstellung, ist ein Bewusstseinsgrad, ist ein, ja, ist ein Level, was nochmal nicht besser, nicht schlechter, sondern irgendwie anders ist und woanders liegt und so viele Dinge mit sich bringt. Fragen über die eigene Lebensführung, über einen selber, und es ist wirklich so ein Riesenfeld von wirklich dem Backen von zuckerfreien Snickers, Mars, Giotto und Co. nur mit Datteln gesüßt bis hin zum Erkennen, wirklich wie es im Tempel von Delphi stand, von dir selber. Und ja, darum geht es in diesem Podcast und ich freue mich wirklich riesig, dir heute meinen Podcast-Gast oder meine Podcast-Gästin vorzustellen und ihren Blick auf das Zuckerfreisein, auf einen gesunden Lifestyle, auf Fragen, wie wir Dinge gut in den Alltag integrieren, denn sie hat ganz schön viel zu tun. Sie ist fünffache Mama. Bin sicher, du kennst sie aus dem Fernsehen, vielleicht von Social Media oder von ihrem Podcast oder ihren ganzen Podcast, wo sie auch zu Gast war. Ich spreche in diesem Podcast mit Alessandra Meyer-Wölden. Vielleicht kennst du sie auch als Sandy Meyer-Wölden. Und fand es so spannend, in dem Podcast erzählt sie darüber, wie sie das alles zuckerfrei organisiert, wie sie ihre Kinder die ersten Jahre, die Gaumen ihrer Kinder, die Geschmacksknospen ihrer Kinder so gepolt hat mit Bananenbrot und eigenen Dingen, die sie backt, dass erstmal dieser komplette Hyper in den ersten Jahren schon mal, ja, dass schon mal die Grundsteine anders gelegt sind, wie sie das macht, was sie für Tricks im Alltag hat mit ihren wirklich 5 Kindern. Und wie sie das alles regelt mit ihrer eigenen Fürsorge, MeTime, so heißt ihr Podcast, wie sie für sich sorgt und wie das Zuckerfreileben, und sie lebt seit einigen Jahren auch industriezuckerfrei, in ihrem Leben ganz viel verändert hat. Und deswegen freue ich mich wirklich riesig, sie als Gast gehabt zu haben, und wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge mit Alessandra Meyer-Wölden. Also hallo liebe Alessandra, ich freue mich wirklich riesig, dass du im Podcast bist. Wir haben gerade schon gesprochen, du bist für mich unglaublich spannend und ich glaube auch für alle Hörer und HörerInnen. Ich habe gelesen, dass du zum großen Teil industriezuckerfrei lebst, aber ich finde, das wäre viel zu wenig für die Beschreibung von deinem Ganzen, weil du ganz viele tolle Ansätze zum Thema Gesundheit hast, zum Thema Gedanken. Ich habe jetzt in einer deiner Podcast-Interviews reingehört und habe gedacht, wow, wie sehr sie sich mit ihrem Geist auseinandersetzt. Und nimm uns doch mal mit. Warum ist Gesundheit in den letzten Jahren vermehrt, so ist meine Wahrnehmung, so wichtig für dich geworden?
Also erstmal hallo Leandra, vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr. Wir haben uns gerade kurz über die Namen unterhalten und ich finde deinen Namen so wunderschön. Ich weiß, du sagst gerne Lea, aber ich würde dich gerne Leandra nennen. Ich finde den Namen wunderschön. Danke für die schöne Anmoderation, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, wo soll ich anfangen? Es ist auf jeden Fall eine Reise gewesen für mich. Ich weiß nicht, ob ich mich in den letzten Jahren so sehr verändert habe oder ob ich endlich den Mut habe, mich so zu zeigen, wie ich bin. Ich glaube, ich habe es relativ lang perfektioniert, auch so als Überlebensstrategie, mich gut hinter diesem, ich sag mal Sandy, weil wir gerade über die Namen gesprochen haben, hinter dieser, ja, das ist schon fast für mich wie so eine Kunstfigur, die in den Medien war die letzten Jahre, wozu ich natürlich auch selber beigetragen habe, aber eher aus Selbstschutz vor der Angst, als ich noch nicht an dem Punkt war, wo ich heute bin, vielleicht verletzt zu werden, wenn man sich wirklich zeigt, mit allem, was man ist, in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Größe, dann ist Kritik und diese öffentliche Welt, in der ich immer mal mehr, mal weniger bin, dann ist man ausgeliefert. Oder zumindest war das mein Gedanke. Wo soll ich anfangen? Die Frage zum Thema Ernährung und zuckerfrei Leben ist etwas, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich komme vom Leistungssport. Ich habe sehr, sehr jung angefangen, Tennis zu spielen. Das wissen auch ganz viele überhaupt nicht. Bin auf einem Sportinternat groß geworden und habe das Thema Ernährung, Gesundheit, Sport, bewusstes Leben schon sehr, sehr jung mitbekommen. Und ich glaube, desto älter ich geworden bin, desto mehr habe ich angefangen, diesen Lifestyle auch wirklich zu teilen und nach außen zu tragen, um andere Frauen zu inspirieren und ihnen Mut zu geben.
Mega, das heißt, Leistungssport, das weiß man wirklich gar nicht so. Also das habe ich nicht rausgefunden über dich. Heißt, du hast es richtig professionell gemacht und es war ein Karrierewunsch von dir.
Also, ja, es war tatsächlich mein Wunsch, Profi-Sportlerin zu werden. Ich bin ein bisschen in diese Sportwelt hineingeboren, weil mein Vater als Anwalt und auch Sportmanager sehr präsent war in der Fußballwelt, in der Tenniswelt. Tennis seine große Leidenschaft war. Deswegen habe ich schon in sehr jungen Jahren angefangen, Tennis zu spielen und habe eine große Leidenschaft zu diesem Sport entwickelt und bin dann mit 13 nach Amerika gegangen, um an der Nick Bollettieri Tennis Academy Profi-Tennisspielerin zu werden und habe teilweise 7-8 Stunden am Tag trainiert, war mit den Besten der Besten auf dieser Schule, also wirklich von Maria Sharapova über Serena Williams, von bis, und hatte dann relativ zügig, wenn man mit den Besten der Besten ist, realisiert, dass das für eine Tenniskarriere in den Top 100 nicht reichen wird. Und habe mich dann dazu entschieden, mit 18 zu studieren und habe wirklich diese Tenniskarriere hingeschmissen und habe dann lange kein Tennis mehr gespielt, um mich ein bisschen so davon zu erholen. Aber das hat mich sehr geprägt. Das war eine Zeit, die außerordentlich intensiv war, die anders war als die Kindheit und Jugend, die ich von Freunden kenne, aber die mir so viel mitgegeben hat auf diesen Weg, dieses bewusste Leben, achtsam Leben, auf Ernährung zu achten, Sport zu machen. Und das gebe ich natürlich auch seit Jahren meinen Kindern mit.
Darf ich fragen, wie hast du das damals festgestellt? War das wirklich was so ist oder was du dachtest?
Das war tatsächlich wirklich so. Ich glaube, ich habe vorher in München gelebt und war in München, ich würde mal sagen, eine der Besten in meiner Welt und bin dann auf ein höheres Level gegangen, wo einfach die Weltbesten waren und das war relativ offensichtlich. Also man wurde dann auch ganz anders gefördert. Diejenigen, von denen man klar wusste, dass sie einfach extrem talentiert waren, obwohl ich es auch war, die wurden anders gefördert und das war dann sehr ernüchternd. Aber auch sehr positiv, weil ich hatte einfach die Möglichkeit, mit Spitzensportlern aufzuwachsen, mit denen ich teilweise immer noch befreundet bin, die es dann wirklich tatsächlich, diejenigen zumindest, die nicht verletzt waren oder verletzt wurden und deswegen die Karriere aufgeben mussten, die haben es wirklich in die Top 10 der Welt geschafft und das war eine Wahnsinnserfahrung.
Wow, Wahnsinn. Würdest du sagen, weil du dich ja auch so viel mit Gedankenkraft ganzheitlicher Gesundheit beschäftigst, dass die eine ganz bestimmte Art und Weise hatten zu denken?
Also wir haben schon in sehr, sehr frühen Jahren quasi nicht nur Sport, Leistungssport gemacht, sondern auch mentales Training bekommen. Das heißt, der Aspekt der Psychologie, die Gedanken kontrollieren, achtsam mit sich selbst umzugehen, war ein ganz prägender Ansatz von allen, die damals in dieser Schule trainiert haben. Und nachweislich ist es ja so, dass die, zumindest im Tennis, die Top 100, 200, da ist die Diskrepanz so minimal, dass es wirklich nur noch auf das Mentale drauf ankommt, auf die mentale Ebene. Der Unterschied zwischen den ersten 3, den ersten 10 und dem Rest. Also das ist dann tatsächlich so, dass das der Unterschied ist.
Ach, spannend. Es gibt doch, ich weiß gar nicht von wem, es gibt doch ein Buch, ich weiß nicht, ob es Tennis oder Golf ist, aber ich glaube, es ist dieser Tennisspieler, der auch, der erklärt irgendwie ganz genau, wie er jeden Schritt mental, geistig vorerlebt, gewinnt und dann, ich hoffe, es war Tennis, dass ich das jetzt nicht verwechsle, aber ich glaube, es ist Tennis, wo er das so ganz genau beschreibt. Das ist genau das, was du sagst, dieses,
Ja, es ist halt ein Einzelsport, ne? Also im Golf nicht anders. Du hast zwar einen Gegner auf dem Platz oder auch beim Golf andere, die an dem Wettbewerb teilnehmen, aber schlussendlich spielst du gegen dich selbst. Es ist wirklich dieser minimale Unterschied der mentalen Ausdauer, des sich selbst fast schon kontrollieren, ja, diese Disziplin, die eigenen Gedanken zu beherrschen. Ich glaube, das ist die höchste Form der Intelligenz und das macht halt dann auch den Unterschied bei Profisportlern zwischen den allerbesten und dem Rest, der halt auch schon sehr gut ist oder besser als der Rest der Welt.
Spannend. Das heißt, es ist gar nicht die körperliche Leistung, sondern wirklich der Geist, was der möglicherweise auch körperliche Leistungen ermöglicht, könnte man das so sagen?
Kombinationen, weißt du, es ist ja schon quasi, wenn du in so einer Tennisschule landest, wo ich aufgewachsen bin, ist es ja schon ein Ausfiltern. Das sind schon die Besten, die auf diese Schule gehen. Und dann innerhalb der Besten, wie in jeder Sportart, ist halt dann das Mentale, was den Unterschied macht. Also es gibt viele, die körperlich fit sind, die Talent haben, aber wenn das Mentale nicht stimmt und nicht passt, dann bist du gut. Also versteh mich nicht falsch, du bist gut genug, um Profi zu werden, aber du bist halt nicht dann, ich sag mal, ein Roger Federer oder ein Rafael Nadal, die dann wirklich alle Rekorde brechen. Das ist da dann der Unterschied. Es ist dann nur noch die mentale Ebene. Also eine Vorhand und eine Rückhand spielen kann jeder auf dem Level.
Wie spannend. Krass, sehr unglaublich. Und bei dir, ich gehe einmal nochmal, es gibt so viele andere Punkte, die jetzt super spannend sind. Erstmal zum Thema zuckerfrei. Wann kam das in dein Leben? Weil wie ich jetzt raushöre, wurdest du schon ganz früh mit Dingen, die Hochleistung möglich machen, konfrontiert. Und Ernährung und Bewegung war einfach durch deine Schule ein wichtiger Punkt. Waren das die ersten Male, dass du damit in Berührung gekommen bist?
Wir sind halt eben durch den Leistungssport so aufgewachsen, dass wir eben nicht nur physisches Training hatten, sondern eben auch uns bewusste Ernährung beigebracht wurde. Und natürlich auch der Umgang mit Zucker. Das heißt, wir waren auf Zucker teilweise angewiesen. Wenn wir zum Beispiel lange Matches hatten, wo wir 3-4 Stunden gespielt haben und du Richtung Ende gekommen bist und nochmal so diesen extra Push gebraucht hast, diesen körperlichen Push, dieses Zucker-High, das ja auch ganz bekannt ist. Aber andererseits wurde uns auch sehr jung beigebracht, was passiert, wenn du eben die Abhängigkeit kommst von Zucker oder wenn du mit Zucker nicht umgehen kannst, dieses Loch, in das du dann fällst. Und deswegen muss ich sagen, bin ich ja sehr dankbar für, dass ich schon in so jungen Jahren so viel Wissen und Informationen mitbekommen habe, um dann den Rest meines Lebens sehr achtsam mit meinem Körper umzugehen und eben auch meinen Kindern zu helfen, sich gesund und bewusst zu ernähren. Also meine Kinder, ich bin jetzt ein bisschen entspannter geworden über die Jahre, aber die haben jahrelang überhaupt nicht gewusst, was Cola ist oder Fanta ist oder selbst eine Apfelschorle haben sie nicht bekommen. Wir hatten einfach nur Wasser. Und interessanterweise andersrum, als sie dann auf dem Kindergeburtstag waren oder bei Freunden und die dann eben Getränke mit Zucker zu sich genommen haben, haben sie das fast ausgespuckt, weil das einfach so übersüßt war und so ein Geschmack, den die gar nicht kannten, dass sie von sich aus einfach darauf verzichtet haben. Also ich glaube, es ist ganz viel Erziehung, Disziplin, konsequent bleiben und dann reagiert der Körper. Also der Körper zieht nach. Das heißt, wenn er es nicht gewohnt ist, mit industriellem Zucker zu leben oder ich sag mal, wenn du emotional nicht stabil bist und oder eine Achterbahn hast, eine emotionale und dann gewohnt bist, auf Zucker zurückzugreifen, um einfach diesen Quickfix zu haben, das passiert halt dann nicht. Oder meine Kinder, ich habe 5, 2 davon haben ADHS und das wäre super, super schwierig, wenn on top zu dem ADHS noch ein Leben mit hohem Zuckerinhalt dazu kommt. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass man vor allem, wenn man Kinder hat, sich wirklich gut informiert. Die Informationen sind alle da. Es ist heutzutage so einfach, sich Informationen anzueignen und dann einfach bewusst Entscheidungen trifft und dann halt auch konsequent bleibt.
Das ist total interessant, weil ganz viele Leute, die auf diesem Gesundheitsweg sind, sagen immer, dass es mit den Kindern so schwer ist. Und du hast 5 Kinder und schaffst du das jetzt? Also sind die Kindergeburtstage irgendwann so geworden, dass deine Kinder dich fragen, Mama, wie ist es mit der Cola? Können wir die zu Hause haben? Oder ist es quasi ist die Zunge immer noch quasi so gesund trainiert, dass sie das nicht mag? Oder hat sich das verändert?
Ich glaube, es ist wichtig, den Kindern beizubringen, dass sie lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Weil irgendwann, also meine Tochter ist jetzt fast 17, die sind ungefähr 1,5 Jahren aus dem Haus und die prägende Zeit sind die ganz jungen Jahre. Und es geht ja nicht darum, sie zu kontrollieren, sondern ihnen beizubringen, was das bedeutet, achtsam und gesund zu leben. Und schlussendlich, wenn sie sich entscheidet, einen ganz anderen Weg zu gehen, wovon ich nicht ausgehe, dann ist das ihre Erfahrung, noch auf spiritueller Ebene. Jede Seele macht seine eigenen Erfahrungen. Aber das Gute ist, dass sie zum Beispiel gar nicht das Bedürfnis hat. Also ich glaube, die ersten Jahre, wo die Kinder nicht frei entscheiden können, also im Sinne von, wo es, ich würde mal sagen, so von 0 bis 6, ist es unsere Aufgabe als Eltern, sich darum zu kümmern. Und für mich, die Kinder kopieren ja das, was sie bei den Eltern sehen. Und für mich war es einfach so, dass ich den Lifestyle oder die Ernährung, die ich für mich gewählt habe, einfach 1:1 so meinen Kindern mitgegeben habe. Also bei mir gab es einfach keine Cola, deswegen kannten sie das nicht. Und ja, die haben jahrelang überhaupt nicht gewusst, wie das schmeckt. Na, das ist halt super interessant, weil desto älter sie werden, desto freier sind sie natürlich, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber bis dahin sollten sie sich das Wissen angeeignet haben, was das bedeutet.
Wie alt sind deine Kinder? Du hast jetzt gesagt, 17 ist deine älteste Tochter oder wird 17?
Nein, 16,5. Dann habe ich 2 14-jährige Zwillinge. Ich habe ja 2-mal Zwillinge bekommen und dann nochmal 9-jährige Zwillinge. Und ja, also selbst die 9-Jährigen, ne, das ist jetzt nicht so, dass... Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man ein Verbot ausspricht. Es ist einfacher, in die Kommunikation zu gehen und den Kindern das zu erklären. Und das habe ich halt einfach ganz lange gemacht. Und mittlerweile ist selbst bei den 9-Jährigen ist es so, dass sie gar nicht das Bedürfnis haben, Schokolade zu essen oder ja nach Süßigkeiten suchen. Also eine extreme Sucht. Zucker ist ja eine richtige Sucht. Und wenn man den Kindern helfen kann, das zu vermeiden, und ich glaube, da sind wir verantwortlich. Also ich finde, das ist einfach eine banale Entschuldigung, wenn Eltern sagen, es ist so schwierig mit Kindern. Nein, ist es nicht. Es ist schwierig für dich, diszipliniert zu bleiben. Es ist unsere Verantwortung. Und das spiegelt sich halt einfach, wie man selbst lebt, wie man selber mit seinem eigenen Körper umgeht, wie man emotional handelt, wie viel Selbstliebe man praktiziert, wie diszipliniert man ist, wie wichtig es einem ist, aus seinem Körper Gutes zu tun. Das spiegelt sich halt einfach dann bei den Kindern.
Ja, ich finde es so interessant, weil man sagt ja auch Vorbild leben, weil Kinder, ich habe noch keine Kinder, das heißt, du kannst es nur beantworten, hören nicht, was man sagt, sondern bilden quasi wie das Bild nach, was du bist, was du machst. Würdest du das so sagen?
Ja, natürlich. Also sie haben ja niemand anderem. Also schlussendlich sind sie darauf angewiesen, natürlich auch, um zu überleben. Und um Gottes Willen, ich sage nicht, dass ich das perfekt hinbekommen habe. Es gibt ja leider keinen Kurs oder eine Ausbildung, die man machen kann, um Eltern zu werden, sondern es ist so ein bisschen Trial and Error, weißt du. Es war so für mich auch Learning by Doing. Und ich habe irgendwann einfach für mich entschieden, dass ich wirklich 1:1 meinen Kindern das vorleben möchte, wie ich eben aufgewachsen bin. Also auch da widerspiegelt sich von meinen Eltern. Und die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr aktiv sind, dass wir viel Sport machen. Wir waren immer eine super sportliche Familie, dass wir gesund gegessen haben. Aber ich muss sagen, teilweise ist es ganz witzig, war ich dann strenger als meine Mutter. Meine Mutter kam dann zu mir und meinte so, ja, das ist echt interessant, weil du hast immer gesagt, du willst nicht so werden wie ich und du bist ja 10-mal schlimmer. Also es ist spannend. Und jetzt mit den Jahren, ich bin ja auch gerade in einer interessanten Phase selber mit über 40, die Hormone verändern sich, man ist in dieser Prämenopause Richtung Menopause. Auch da, ne, wenn man so alt ist wie du, das ist einfach so weit weg und auf einmal ist es da und da muss man nochmal umdenken, weißt du, der Körper ist wieder anders. Also alle paar Jahre, nach den Geburten, dann über 40, dann jetzt mit dieser Prämenopause, muss man halt ein bisschen sich anpassen. Und wie gesagt, auch da, ich bin sehr belesen, ich sammle mir ganz, ganz viele Informationen, um einfach mein Leben zu optimieren, meine Gesundheit zu optimieren, um auch auf das Thema Longevity einzugehen. Und da bin ich sehr eng im Austausch, zum Beispiel mit Dr. Mareike Awe, die ja auch schon bei dir im Podcast war, und versuche dieses Wissen, insofern das geht, und ohne anderen Frauen Druck zu machen, zu teilen. Weil schlussendlich ist es natürlich eine Entscheidung, die jedem selbst überlassen ist.
Voll, voll. Es gibt ganz viele Fragen, die ich jetzt habe. Eine Frage, die jetzt als allererstes bei mir in den Kopf kam, ist, du hast, wie ich das jetzt beobachtet habe, ab einem gewissen, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren es angefangen hat, auch angefangen, solche Themen zu teilen. Wenn ich auf dein Instagram sehe, ist da dieses blaue Auge, dieses, ich weiß nicht, ob man das spirituelles Auge nennt, dieses Hellseherauge. Wie heißt es?
Das dritte Auge.
Ah, das genau. Das
ja auch tätowiert am Nacken. Mhm.
Genau, also dieses spirituelle oder umsichtige oder ganzheitliche. War das die ganze Zeit schon da? Also, dass du wir haben jetzt über Vorbildleben bei deinen eigenen Kindern und quasi das schon mal reinpflanzen, damit sie dann vielleicht irgendwann andere oder eigene Entscheidungen treffen, aber die Base haben. Aber dieses Thema zu teilen, seit wann ist es so für dich präsent?
Boah, du bist ja auch, wir haben ja am Anfang ein bisschen gequatscht und du bist ja auch Sternzeichen Fische. Und ich glaube, dass wir von allen Sternzeichen schon so diejenigen sind, die, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht am spirituellsten sind oder die Neigung haben dazu, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Wir sind, glaube ich, sehr feinfühlige Wesen. Wir haben eine sehr hohe Intuition. Und über die Jahre habe ich gelernt, das zu navigieren. Ich habe das lange abgelehnt und weggedrückt und geparkt, weil mir das auch ein bisschen Angst gemacht hat. Und über die Jahre habe ich dann realisiert, hey, das ist eigentlich echt eine Superpower. Das ist so eine krasse Fähigkeit, so angebunden zu sein. Und wieso nutze ich das eigentlich nicht für mich? Ich bin auch gar nicht mehr drum herum gekommen, weil ich wurde, desto mehr ich es abgelehnt habe, diesen Anteil in mir, den übrigens jeder in sich trägt. Und als ich wirklich an dem Punkt war, wo ich kurz vor einem Burnout war, vor einem totalen Zusammenbruch, der kompletten Überforderung, Überanstrengung und einfach auch Depressionen, wo ich dachte, okay, ich komme so nicht mehr weiter. Da war mir relativ klar, dass wenn ich nicht wirklich einiges ändere, dass das wirklich harte Konsequenzen haben kann. Und so bin ich vor einigen Jahren, als ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt 7 Kinder, unter 7, teilweise in Windeln, alleinerziehende Mutter. Ich war total überfordert mit dem Leben.
Aber 7 Kinder, hast du nicht...
Sorry, 5 Kinder, 5 ja. Kinder unter 7. 5 Kinder
unter 7 Jahren, okay. Ich wollte gerade sagen.
Ja. Ja. Und das waren dann einfach 2 zu viele. Ne? Das war dann wirklich so, ich hatte meine zweite gescheiterte Ehe. Ich war alleine. Ich dachte, mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Der Druck für 5 Seelen verantwortlich zu sein, das gut zu machen und dabei mich selbst nicht zu verlieren, das war einfach too much. Und irgendwann kam Corona und hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, habe angefangen, Yoga zu machen. Übers Yoga bin ich zu Meditation gekommen, wieder, weil wir das früher eben gemacht haben. Ich habe aber lange den Zugang verloren. Für mich war es völlig klar, als ich dann vor 3 Jahren wieder richtig zurückgezogen wurde in die Öffentlichkeit durch den Podcast, den ich mit meinem Ex-Mann gemacht habe, den ich auch mittlerweile nicht mehr mache, dass wenn ich nochmal diesen Schritt wirklich an die Öffentlichkeit gehe, dass ich mich voll und ganz zeige, mit allem, was ich bin, alles integriere und einfach rausgehe und teile und mein Leben, meine Erfahrungen mit anderen Frauen teile, um in den Austausch zu kommen, um ihnen zu helfen, auch sich selbst wieder zu finden, weil ich es genau weiß, was es bedeutet, sich selbst zu verlieren.
Also erstmal danke, dass du das hier so offen erzählst und teilst. Du hast jetzt gesagt, es gab diesen Tiefpunkt, diese Überforderung mit deinen Kindern. Ich finde übrigens so krass, ich finde, du siehst so ultra jung aus, dass du, ich denke mal, wann hat sie denn diese Kinder alle bekommen? Wann, wie hat das alles geklappt? Wie hat sie das alles gerockt? Also das finde ich total, total schön. Wie ist denn bei dir, würdest du sagen, so ein Tag, wenn man jetzt sagt, okay, Alessandra hat 5 Kinder, 9 bis 16, bald 17. Und du, wie ist so ein Tag? Du hast jetzt gesagt, für dich selber, für deinen Geist, für deine Ausrichtung meditierst du, machst Sport 1 Stunde, bevor deine Kinder aufstehen, um quasi alles das, was du gerade geteilt hast, so in punktuell in dich zu integrieren, nehme ich jetzt dein Wort. Und wie sieht dann, wenn man jetzt mal anfängt mit was du isst? Ich frage das so, bestimmt, weil das, was wir essen, hat ja auch Einfluss, wie wir denken. Wenn wir Nutella-Toast essen und die ganze Zeit Heißhunger haben, fühlen wir andere Gedanken oder haben einen anderen Tag, als wenn wir es nicht machen. Deswegen, wie ist denn so dein Tag? Wie sind so deine Routinen? Wie machst du das?
Ich bin so eine kleine Weltenbummlerin. Auch da fische ich. Ich schwimme immer gerne und ich bin so eine kleine Zigeunerin, weißt du? Deswegen, als die Kinder kleiner waren, habe ich ihnen noch sehr, sehr viel mitgenommen. Mittlerweile sind die in der Schule und auch ein bisschen verteilt und groß. Und ich habe 2 Kinder auf dem Internat. Meine Tochter ist bei mir, die Kleinen auch. Also es ist nicht immer so einfach, wirklich. Meine Tage sehen anders aus. Es ist jeden Tag ein bisschen anders. Deswegen habe ich meine Routinen, zumindest was das Essen betrifft und Sport und Meditation, die unabhängig sind von dem Ort, wo ich bin. Und ja, grundsätzlich muss ich dir sagen, ich mache schon seit sehr, sehr vielen Jahren, auch intuitiv, als das noch gar nicht ein Thema war, Intervallfasten. Das heißt, ich esse sehr früh abends Essen mit den Kindern, 18.30 Uhr. Und das war's. Danach ich trinke auch die ganze Zeit meinen Tee. Danach gibt's nur noch Tee. Und dann faste ich ungefähr 16 Stunden. Das heißt, es gibt morgens für mich kein Frühstück. Ich trinke heißes Wasser und Zitrone. Nehme einen Esslöffel Apfelessig, um alles zu reinigen. Und meine Nahrungsergänzungsmittel. Und dann geht's erstmal zum Sport. Nach dem Sport mache ich mir einen Proteinshake oder einen Smoothie, um auch meinen Muskelaufbau zu unterstützen. Ich bin eine ganz zarte, also ich muss immer nachhelfen, dass ich meine Muskeln auch halten kann. Und dann esse ich tatsächlich meine erste warme Mahlzeit früh, so 11.30 Uhr, 11.45 Uhr. Und das ist dann ein großes Mittagessen. Immer Proteine, Gemüse. Ich esse dann auch gerne warm, auch gerne 2 Gänge Salat, Suppe und einen Hauptgang. Und natürlich auch Kohlenhydrate. Aber auch da achte ich darauf, dass es halt gesunde Kohlenhydrate sind. Ja, und dann geht mein Tag so weiter mit Snacks am Nachmittag. Kommt darauf an, wozu ich gerade Zeit habe, was ich da habe. Ich backe unglaublich gerne, zum Beispiel gesundes Bananenbrot.
Wie machst du das, wenn ich fragen darf? Womit süßt du dann? Reichen die Bananen?
Genau, ich süße es teilweise gar nicht. Das ist interessant, weil auch das ist eine Illusion. Wenn die Bananen sehr, sehr reif sind, das ist für mich persönlich süß genug. Aber ab und zu, wenn sie eben noch nicht so reif sind, gebe ich ihnen auch wirklich nur einen Esslöffel Ahornsirup mit rein. Und das war's. Also ansonsten arbeite ich viel mit Kakao, gerne auch zeremoniellen Kakao. Den mische ich unter, wenn ich dann so ein Schokoladen-Bananenbrot mache. Und achte halt darauf, dass es so gut es geht glutenfrei ist, weil ich eine Glutenintoleranz habe. Aber es ist halt nicht immer so einfach, die Zutaten zu finden, wenn man auf Reisen ist. Und ja, dann geht's weiter mit Bananenbrot, Smoothie, Obst, Gemüse, gerne auch mal Brot. Also ich bin da jetzt nicht so streng mit Kohlenhydraten. Und dann esse ich sehr früh Abendessen. Ich bin auch nicht Vegetarierin, also ich esse Fleisch. Abends dann auch nochmal warm, aber halt eben sehr früh.
Mhm. Wann isst du dann das letzte Mal, würdest du sagen?
18 Uhr, 18.30 Uhr, mit den Kindern zusammen, die auch dann sehr früh schlafen gehen. Ich meistens auch, weil ich durch bin nach dem Tag. Da wirklich darauf achte, dass ich meine Minimum 6-7 Stunden Schlaf habe, was mir auch nicht immer gelingt. Desto älter ich werde, ich merke, desto weniger Schlaf brauche ich, aber ich versuche darauf zu achten. Und ja, so geht der Tag relativ schnell um. Ich nehme ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Also ich versuche wirklich da noch mir quasi das rauszuziehen, was ich brauche. Und ja, habe da meine Routine. Nehme abends dann noch Magnesium.
Zum Schlafen dann, oder?
Schlafen, genau. Auch für die Recovery, um die Muskeln. Weil ich bin im Training, meiste Zeit trainiere ich wirklich 4-5 Mal die Woche. Dass die Muskeln sicher holen. Wenn es sich ergibt, gehe ich gerne noch in die Sauna abends. Das ist so ein bisschen meine Routine, mein Ritual. Atme, meditiere und dann gehe ich schlafen. Also ich versuche auch da.
Gesund an. Das hört sich nach einem ultra gesunden.
Aber es ist nicht immer so gesund. Ne? Also ich, wie gesagt, ich versuche unter der Woche auf Alkohol zum Beispiel zu verzichten. Aber am Wochenende, ich liebe meine Pornstar Martinis und dann sind es gerne auch mal 3 oder 4. Und da bin ich dann relativ entspannt.
am Wochenende. Aber unter der Woche versuche ich wirklich diszipliniert zu sein, weil ich einfach sonst mich selbst verliere, ne? Also es ist, ich fühle mich dann auch nicht gut.
Voll, ich finde es so spannend, dass du auch sagst, dass du dich selbst verlierst, weil diesen Zusammenhang sehen ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht, dass man, wenn man so Routinen nicht einhält oder sich schlecht ernährt oder ne, dass es ganz viel mit Selbstverlust zu tun haben kann, weil man, also das finde ich total spannend. Wie nimmst du das wahr, dass du dich dann selbst verlierst, würdest du sagen?
Ich merke, dass ich nicht mehr intuitiv handle, sondern emotional. Unterschied, wenn ich dann gestresst bin oder energetisch geladen bin, wo ich vielleicht auch überfordert bin und eben das nicht kompensiere durch meine Routinen, dann wird es einfach emotional. Und das bedeutet bei mir dann zum Beispiel, keine Ahnung, ja egal, dann trinke ich jetzt mal ein Glas Wein, weil das entspannt mich.
Ja.
Dann,
ja.
Das sind dann die Glaubenssätze so. Und dann wird aus dem einen Glas Wein ein zweites Glas Wein. Das ist aber Montag, weißt du, dann ärgere ich mich, weil am nächsten Tag, also ich merke das dann relativ schnell, am nächsten Tag habe ich dann Kopfschmerzen und denke mir so, das war total unnötig. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil ich auch Emotionalität herausgehandelt habe. Und auch da, ne, es ist halt ganz viel die Gedanken, die Entscheidung. Es ist immer wieder jeden Tag eine Entscheidung, auch die Disziplin durchzuziehen. Aber ich verstehe auch, dass das nicht für jeden ist. Ne? Und viele sagen, so wie du, ja, das hört sich total gesund an und diszipliniert. Für mich fühlt sich das gut an, weil ich dann nicht nur körperlich, sondern eben auch im Geist und von den Gedanken her und von der mentalen Ebene her einfach in meiner Kraft bin und in der Klarheit bin und dann eben nicht emotional handle, sondern aus der Freiheit heraus.
Ja, das, also für mich macht das total Sinn, dass
so cleaner, weißt du, also das, wenn mein Körper clean ist, wenn ich clean lebe, wenn ich clean, also gesunde Zutaten zu mir nehme, dann ist mein Körper clean, mein Geist clean, ich bin angebunden, ich bin in meiner Kraft und handle intuitiv, so wie es, ne, mein, also so wie ich das brauche, anstatt eben zu reagieren.
Ja, ich finde es total smart, weil diese Verbindung, die du jetzt gerade beschreibst, deswegen habe ich dich so gefragt und ich meinte das absolut als Kompliment, dass sich das so gesund anhört. Diese Verbindung, deswegen finde ich bei dir und was du jetzt machst, so spannend, dass du auch bei deinem Instagram-Kanal oder dem, was du teilst, sind immer Gesundheitsaspekte. Ich habe ein Video gesehen, wo du jetzt, wo du gerade bist, auf dem Markt bist, teilst, wie wichtig für dich die Auswahl der Nahrungsmittel ist. Dann teilst du quasi den gesunden Lifestyle, deine Gedanken, deine Routinen und es gehört alles zusammen. Deswegen für mich macht das total Sinn, dass du, aber ganz wenige Menschen nehmen das so zusammen, wie du das jetzt machst. Oder ich in dem Podcast, weil oft wird das so einzeln alles geschrieben und man denkt, man kauft nur gesund ein, um abzunehmen, was vielleicht eine schöne Konsequenz ist, aber dass es mit deinem Geist zu tun hat, das bist du jetzt einer der wenigen, die das so in einem Satz auch nochmal sagen.
Also es ist ein ganzheitliches Sein. Wir sind im Körper, ja, um diese menschliche Erfahrung zu machen, deswegen ist der Körper unglaublich wichtig. Im Übrigen ist der Körper immer ein Spiegel von einem Inneren, von unserem Inneren. Wenn wir uns im Innen, also wenn wir keine Selbstliebe praktizieren, wenn wir unglücklich sind, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir uns verlieren, dann zeigt sich das auch im Außen, vor allem im Körper. Und natürlich auch die Ebene des Geistes, der Seele, die so, so, so wichtig ist, weil die Seele spricht andauernd mit uns, auch über den Körper. Also jedes Wehwehchen, jede Kopfschmerzen, jede Allergie, jede Reaktion, jede Krankheit, ist auf Seelenebene zu belegen, was tiefere Bedeutung dahinter ist. Und eben anstatt dann zu, keine Ahnung, irgendwelchen Schmerzmitteln zu greifen oder eben diesen Quickfix zu haben, finde ich es viel wichtiger, eine Ebene tiefer zu gehen und dich mal zu hinterfragen, wo kommt das denn jetzt her? Woher kenne ich das Gefühl? Was steckt hinter den Kopfschmerzen? Oder was steckt hinter den Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen? Und da gibt es auch ganz viele Informationen zu, dass es schlussendlich nur die Seele ist, die versucht, mit uns zu kommunizieren und der Körper reagiert.
Ja, ja, ich glaube, Rüdiger Dahlke hat da ganz viel, ne? Also Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg, der ist so mal, ne, wenn irgendwas ist, gucke ich auch immer nach, okay, ich habe das, okay, das ist eigentlich mein Problem. Also ich mache das genauso wie du.
Ja, Ebene tiefer zu gehen, weißt du, und das ist eben dieses Ganzheitliche, nämlich es zu betrachten, als das ist nicht mein Körper, der gerade weh tut, sondern Körper, Geist und Seele. Und wenn man das versteht, dass man diese drei Anteile integrieren darf, weil es ist, nur dann ist man ganz, also wenn man einfach, ich weiß, auf Seelenebene zulässt, dass die Seele wirklich mit einem kommuniziert und spricht, wenn der Geist klar ist, dann behandelst du deinen Körper nicht schlecht. Also das eine spielt dem anderen zu. Wenn du dich um deinen Körper nicht kümmerst, klar hast du dann Gedanken von Unzufriedenheit, man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich nicht schön, man liebt sich selbst nicht. Also das eine gehört zum anderen.
Voll, voll. Aber wirklich, du bist einer der wenigen, die das jetzt so zusammennimmt, weil alles ist immer so einzeln. Also diese Verbindung Körper, Geist und Seele, das wird immer oft so behandelt, als wäre jedes so einzeln, aber eigentlich ist es nicht voneinander zu trennen. Es müsste eigentlich ein Wort sein, was so aneinander ist. Also total.
Ja, total. Ich hatte auch vor einigen Jahren ich setze es jetzt endlich gerade um, die Vision, eine Plattform zu gründen für Frauen, weil es gibt so viele Fitness-Apps, es gibt so viele Apps, wo es Rezepte gibt, wo man Kalorien zählen kann. Es gibt viele Meditations-Apps, aber es gibt nicht das eine große Ganze. Und es ist eben so wichtig für mich, und das war meine Vision, einen Platz zu haben, einen Ort zu haben, wo ich alles finden kann, wo ich begleitet werde auf der Ebene der Seele, der Gedanken und eben auch die Umsetzung, weil das Wissen fehlt vielen. Es ist nicht für alle so einfach, selbstverständlich ein Bananenbrot zu zaubern, das Rezept im Kopf zu haben und genau zu wissen, ne, was mein Körper braucht und was nicht. Und das setze ich jetzt gerade um. Und das fühlt sich an, mit ganz tollen Frauen, die auch die gleiche Vision haben, die mit an Bord sind, eben eine digitale Plattform, wo es Zugang zu allem gibt, ohne groß suchen zu müssen. Weißt du, ich brauche ein gesundes Rezept und dann brauche ich noch eine Übung und dann brauche ich noch eine Medi.
Mega.
Ich brauche einen Ort, wo es alles gibt. Und ich quasi mich zurücklehnen kann als Frau und sagen, ich bin hier in besten Händen und ich kann mir mein Programm zusammenstellen und hab alles, was ich brauche, an einem Ort.
Mega. Ja, dann ist es ja am Ende das, ne? Du hast es dann Körper, Geist und Seele quasi an einem Ort zusammengebracht. Ja. Oh, da bin ich gespannt. Da werde ich auf jeden Fall verfolgen oder wir bleiben in Kontakt, wann das kommt. Also das finde ich super. Hast du zum Ende des Podcasts, wir haben ja schon von deinem Bananenbrot erfahren, willst du einmal das Rezept teilen? Weil ich habe das jetzt noch niemand gefragt, aktiv nach dem Rezept, aber jetzt hast du davon gesprochen, du hast jetzt, benutzt du ein bestimmtes Mehl, weil wenn du Gluten, dann kannst du ja auch nicht, nimmst du dann Buchweizenmehl oder Mandeln? Was?
Mandelmehl? Ja, Mandelmehl. Gut, 3-4 reife Bananen, ein Ei. Wie gesagt, ich bin nicht vegan, lebe nicht vegan und eben auch nicht vegetarisch. Ich bin da bin ich überhaupt nicht streng. 3 Bananen, Zimt, tatsächlich ein Schuss Apfelessig.
Warum kannst du uns da, weil das manchmal...
Ja, weil das nochmal bindet. Mhm. Und auch für den Geschmack. Dann Mandelmilch oder Hafermilch. Mhm. Was nehme ich noch? Gerne zeremoniellen Kakao.
Kannst du da vielleicht nochmal sagen, warum? Also ich weiß, was es ist, aber ich glaube, ich habe eine Freundin, die macht Kakaozeremonien, deswegen weiß ich es, die bringen mir mal solche riesen Brocken mit und sagt, nur das ist der richtige Kakao. Nicht den du hast, sondern kriege ich mal so Brocken auch geschickt und alles. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was es ist, weil.
Kakao ist für mich extrem heilend, extrem erdend. Und ich rede jetzt nicht von dem Kakao, den wir kennen, so Nestlé-Kakao, den wir als Kinder getrunken haben, sondern von der Kakaopflanze, der roh zubereitet wird, der, wie du sagst, geschmolzen wird. Ich trinke die gerne mit Milch, kann man aber auch mit Wasser machen. Und für mich ist das einfach Teil meiner Morgenroutine, um mich zu erden, in den Körper zu kommen und hat eine sehr herzöffnende Wirkung. Das heißt, gerade an Tagen, wo man die Verbindung zu sich selbst nicht so fühlt, bringt der Kakao dich wieder ins Fühlen und diese Herzverbindung. Das ist auch energetisch. Und ja, die Kinder essen gerne Bananenbrot mit Schoki. Und da kommt halt dann bei mir Kakao rein. Haferflocken, was mache ich noch rein? Das war's eigentlich schon. Frisches Obst. Manchmal Beeren, Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren, was auch immer gerade da ist. Also es ist so ein bisschen das, was weg muss.
Mhm. Also ist das Bananenbrot auch so ein bisschen, welche Beeren, was ist noch da, alles rein und dann füllen.
Sehr intuitiv. Oder Apfel, also was auch immer gerade da ist, kommt einfach rein. Und so ist es halt jedes Mal ein bisschen anders. Die Basis ist immer die gleiche, aber es ist halt nie das Gleiche. Und das machen die Kinder, weil es immer so ein bisschen ein kleines Überraschungsei ist und das machen wir ganz, ganz viel.
Mega. Allein das jetzt schon auch als Routine mit Kindern und nicht immer um 17 Uhr das Eis oder die Snickers da zu haben. Ne, das sind ja diese...
Ja, und sie auch mit einbinden. Ne? Also alleine die Aktivität, ne, zusammen zu backen, die Zutaten einkaufen zu gehen. Ich binde die halt einfach in den Prozess mit ein. Und dann ist man auch, dass sie dann total stolz darauf sind, dass sie das Bananenbrot natürlich auch mitgebacken haben. Das hilft total. Und dann das zu essen, was sie auch mitkreiert haben. Ne?
Ja.
Ich glaube, es ist halt dieser ganzheitliche Ansatz, weißt du, auch ein bisschen kreativ zu denken und sich die Zeit zu nehmen, sich einfach mit den Kindern auch auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Das ist natürlich viel einfacher, im Supermarkt einen Snickers zu kaufen und es den Kindern in die Hand zu drücken.
Ja. Vor allen Dingen auch den Kindern, wenn du so ein gesundes Bananenbrot machst, wie gut, also wie die dann ruhiger wahrscheinlich zu Hause sind. Ne? Also du prägst ja den ganzen Schulalter.
Ich merke halt mittlerweile, ne, wenn die, also ich weiß immer, wenn die gerade Zucker zu sich genommen haben, wenn die aus der Schule kommen und eben einen ungesunden Snack bekommen haben, dann sind die so aufgedreht, die können sich nicht konzentrieren, die sind wirklich wie auf Drogen, weil es ist
ja so.
Zucker ist Drogen. Und das ist einfach krass zu sehen, wie die hochkommen in diesen Peak, total hyperaktiv und wie, wenn diese Droge nachlässt, sie wieder zu sich kommen. Und das ist krass, die drehen teilweise total durch, die klettern mir die Wände hoch. Und wenn du das mal beobachtest, was das mit Kindern macht, also das ist Wahnsinn. Und auch dieses Verlangen, ne, diese Sucht, dieses, also ich erlebe Kinder, die sind wie im Film, die suchten richtig nach dem Zucker. Das bricht mir das Herz, weil du musst ja eine richtige Entgiftung machen, einen richtigen Detox. Ja. Es ist heftig. Und wo überall halt auch Zucker drin ist, ist auch Wahnsinn. Weißt du, selbst in Nudeln, selbst in Pasta, die für uns ganz selbstverständlich ist, dass wir Nudeln kochen für unsere Kinder, das ist voller Zucker.
Ne? Aber da bist du einer der wenigen, die das weiß, wirklich. Also das wäre vielleicht für dein Programm auch nochmal so Mama-Alltag, wie kann man das machen, weil allein jetzt, dass du das so beobachtest und das Bananenbrot dann den Tag von den Kindern, weil wenn du ihnen das gibst, wollen die vielleicht gar nicht das Snickers oder haben schon den süßen Zahn schon so reguliert, dass es dann gar nicht das ganze Snickers sein muss, oder?
Ja, voll. Also ich glaube, weißt du, ich glaube, man darf früh anfangen. Das Ding ist, irgendwann, weißt du, wenn du dann kommst mit, zum Beispiel bei meinen Söhnen, die sind 14. Wenn du jetzt anfangen würdest, das ist also viel Spaß. Das ist halt wirklich nochmal eine viel, viel intensivere Arbeit. Deswegen kann ich einfach nur allen mitgeben, die junge, kleine Kinder haben, da schon anzufangen. Vielleicht sind es ein paar Tage, die herausfordernd werden, oder Wochen, aber eben nicht Monate und Jahre, wie wenn sie dann 14, 15, 16 sind. Das ist dann teilweise sehr schwierig, dann noch an die Kinder ranzukommen, ne? Oder an die Jugend.
Ja, voll. Also erstmal danke, dass du da warst und auch die ganzen Inhalte, die du teilst. Ich finde es total schön, dass du so was hast du gesagt? Ich habe gar nicht mich verändert. Also ich empfinde das auch nicht, dass du anders bist, sondern dass du einfach eher Sachen abgelegt hast. So empfinde ich das irgendwie eher. Ich konnte das eben nicht so richtig, ne? Es ist eher so abgelegt. So empfinde ich das. Ja.
Ja, ich glaube, dass danach streben wir alle, ne? So diesen Seelenfrieden zu finden und zu sagen, mein Gott, das Leben geht so schnell vorbei. Es ist wirklich wie so ein Tagesausflug, sage ich immer, die Schule des Lebens, ist einmal kurz rein und dann wieder raus. Einfach genießen und ja, Selbstliebe praktizieren, ganz, ganz viel Selbstliebe.
Ja, danke, liebe Alessandra, sage ich nochmal extra.
Gerne, Leandra, ganz, ganz gerne.
Ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch. Ich hoffe, ihr seid inspiriert, Bananenbrot zu machen. Ich hatte danach wieder so richtig Lust, weil Bananenbrot echt so ein Erdungstool ist. Also abgesehen von dieser Magnesiumbombe Bananen, die beim Schlafen gehen, einfach wenn du abends nicht einschlafen kannst oder
das Gefühl hast, du brauchst eine Erdung. Viele nehmen ja dann Magnesium extra. Aber eine Banane tut's auch in Naturform. Und das noch als Brot, als Bananenschlafbrot. Also ich war so inspiriert danach. Und ja, verlinkt dir auf jeden Fall auch nochmal ein Rezept mit in den Shownotes. Also falls du da mal reingucken willst für ein leckeres Bananenbrot. Ich finde, das kann man auch so gut wirklich kombinieren mit 100%iger Schokolade. Mein Gott, wirklich so lecker und gesünder geht's nicht. Ich hoffe, du bist inspiriert. Ich fand es auf jeden Fall spannend, auch zu hören, wie ja eine richtige Businessfrau und fünffache Mama so ihren Alltag handhabt und das in industriezuckerfrei und auch, was es mit dem Geist gemacht hat. Und ja, hoffe, das konnte dich ein bisschen inspirieren, dass wirklich jeder, egal wer ist, wo er herkommt, dass industriezuckerfrei werden immer ein Gewinn im eigenen Leben sein kann. Und mit Kinder, ohne Kinder, das vielleicht auch eine Inspiration für dich sein kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns bei Instagram oder hören uns. @zuckerfrei Beginn und Kopf. Gerade sind so viele Sachen in der Pipeline, von denen ich aber bald ein bisschen was erzählen werde. Ich bin gerade nur am Rumreisen. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Ich antworte gerade immer ein bisschen später als sonst. Es ist gerade eine sehr volle Zeit bei mir. Ich bin viel unterwegs, viel in anderen Städten, aber genieße es sehr, berufstechnisch so viel unterwegs zu sein. Und den Podcast gibt es aber natürlich immer jeden Dienstag und freue mich, von euch zu hören. Und ich sage euch, die zuckerfreien Snacks auf diesen Reisen, die haben mir wirklich, die haben mich gerettet jetzt die letzten Tage, weil ich so oft auf den Zug warten musste. Dann war es auf einmal so warm und ich war so dankbar über meinen zuckerfreien Nussriegel und ganz viel guter, langwährender Dattelenergie. Und ja, hab dann echt nochmal gedacht, Wahnsinn, wie dankbar wir sein können, einen Körper zu haben und wie wir den auch richtig gut, ja, wie so ein Haustier halten können eigentlich, auch wenn sich das ein bisschen verrückt anhört und wie sehr der Körper es einem immer zurückgibt und zurückdankt und eben durch Stabilität und Durchhalten und ja, also das sind auch die kleinen Gewinne im zuckerfreien Alltag, wie ich finde. Also ihr Lieben, jetzt umarme ich euch und freue mich, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen und sage alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.